Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, zum christlichen Glauben kann jemand nur kommen, wenn er die Wahrheit sucht. Das Christentum fördert deshalb die Wahrheitssuche. Vielleicht auch nicht nur deshalb. Das Christentum hat insgesamt eine Haltung, dass Christen nicht einer Illusion anhängen wollen, und sie wollen zwar ihre Lehre verbreiten, aber sie wollen es, weil sie glauben, dass es wahr ist. Und im Christentum bestand immer, also ich würde sagen, nicht bei jeder einzelnen Person, aber im Großen und Ganzen auffällig viel Bereitschaft zur Diskussion und viel Bereitschaft, auch auf Einwände einzugehen und die eigenen Lehren zu hinterfragen und zu begründen. Also einen starken Wunsch sieht man dort, die eigenen Lehren zu begründen, also nicht nur aus der Bibel abzuleiten oder aus der Tradition zu nehmen oder von Konzilien, sondern sie auch zu begründen. Und auch die Einwände werden nicht nur abgelehnt, indem man sagt, ja, das sind die Ungläubigen, die sind vom Teufel besessen oder böse oder sonst was, sondern das Christentum hat sich von Anfang an, das heißt von den Kirchenvätern, darin ausgezeichnet, dass es wirklich inhaltlich auf die Einwände eingegangen ist. Das sieht man schon, wenn man die Schriften der Kirchenväter ansieht, wie umfangreiche und auch detaillierte und kompetente Auseinandersetzungen mit den damaligen Angriffen stattgefunden haben. Also wenn man da zum Beispiel bei Irenäus adversus also gegen die Heretiker und dann gegen Celsus bei Origenes und also ganz viele, gegen Celsus, ist das von Origenes? Weiß ich gerade nicht mehr. Also Sie finden bei den Kirchenvätern schon sehr viel Auseinandersetzung mit den Einwänden, die an die Christen herangetragen wurden. Da wird nicht dogmatisch geantwortet, also da findet sich sicher auch mal jemand, der dogmatisch antwortet, aber man findet im Christentum immer die sehr gründlich sich mit den Einwänden auseinandergesetzt haben, und auch die Begründung der christlichen Lehre wurde immer mit auffällig viel Gründlichkeit betrieben. Also man hat nicht nur so schnelle, wirkmächtige, beeindruckende Argumentketten so entwickelt, mit denen man halt die anderen totreden kann, sondern es war so, wie möchte ich behaupten, im Christentum wirklich immer eine auffällige Liebe zur Wahrheit vorhanden. Und ich meine, dass das eben Teil der Grundhaltung der Christen ist. Wir glauben nicht, dass wir einen Glauben haben, irgendwie, den wir verteidigen müssen, weil wir da irgendwie dazugehören. Wir glauben das, weil wir glauben, dass es wahr ist, und wir suchen auch nach Gründen dafür. Und in der Regel werden Christen auch, wenn sie Zweifel haben, denen wird also in der Regel nicht gesagt, sei still und glaub einfach nur, es kann schon mal vorkommen, aber dann vielleicht fehlt da mal jemand an Bildung oder so, aber eigentlich gibt es im Christentum und ich würde sagen in allen Denominationen, in allen Bereichen des Christentums eine starke Tradition, wirklich sich mit dem Glauben, mit der Lehre auseinanderzusetzen, und das führt zur Philosophie, denn die Philosophie ist diejenige Disziplin, welche sich mit solchen gedanklichen Thesen, also mit solchen Lehren, wie die christliche eine ist, auseinandersetzt. Es ist zwar eine offenbarte Lehre, aber sie handelt eben von unsichtbaren Gegenständen. Sie handelt von Gott und sie handelt von Schöpfung, von Schuld und Versöhnung. Und das sind Gegenstände, die der Philosophie vertraut sind oder nur der Philosophie zugänglich sind. Daher ist die Philosophie im Christentum aufgeblüht. Sie ist zwar in der griechischen Antike gegründet worden, aber so zu ihrer Blüte ist sie eigentlich erst im Christentum gekommen. Und auch zu ihrer wissenschaftlichen Reinheit, also ist sie gekommen, und die Philosophie, die sich im Christentum entwickelt hat, ist eben selbst nicht religiös, sie ist nicht mystisch im Unterschied zu verschiedenen griechischen Philosophien, die immer auch gleichzeitig so eine Art Religion waren. Also Stoa ist gleichzeitig eine Lebenslehre oder eine Art Religion und eine philosophische Lehre. Im Christentum hingegen ist die Lehre vorgegeben, und der Glaube ist etwas, was auf der Lehre beruht, aber dann eine Beziehung zu Gott ist. Also der Glaube ist nicht selbst irgendwie das Nachdenken über diese Lehre oder so etwas, wie es bei der Stoa eben ist, dass man sich da rein vertieft, sondern die Philosophie entsteht im Christentum als theoretische Auseinandersetzung mit der Lehre. Aber in dieser Philosophie erschöpft sich nicht der Glaube, sondern der Glaube ist eine Beziehung zu Gott, gegründet auf der christlichen Lehre, aber daran, weil wir die Wahrheit wollen, untersuchen wir diese Lehre und das tun wir dann philosophisch und dann ist diese Philosophie auch auf Argumentation und auf Klarheit ausgerichtet und nicht selber so ein mystisches Geschreibsel. Also das nochmal als Begründung, was eigentlich die Grundbeziehung ist zwischen Philosophie und Christentum. Der christliche Glaube fördert die Philosophie. Und es hat auch was mit dem Charakter Gottes zu tun und wie er uns gegenübertritt. Und das findet sich schon im Alten Testament, zum Beispiel hier beim Propheten Jeremia in Kapitel 29. Da steht, so ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht Gott der Herr. Und das ist auch, ja, das ist eigentlich bewegend und etwas, was zeigt, wie ein Mensch zum christlichen Glauben kommt, nämlich indem er Gott sucht. Also Gott versteckt sich in einer gewissen Weise, also er ist nicht so offensichtlich, dass keiner ihn bestreiten könnte, sondern man kann ihn bestreiten und man kann sich auch von ihm abwenden, aber Gott will den Menschen bei sich haben. Und er sagt nicht einfach, du musst das glauben und du musst das tun, sonst geht's dir schlecht, sondern Gott sagt, du sollst mich, wenn du mich suchst, dann lasse ich mich finden. Und Gott lässt es dem Menschen frei, ob er sucht oder nicht. Aber wenn er sucht, dann gibt er so eine Art Versprechen ab, dass Gott sich finden lässt. Und ich glaube, dass viele Christen das auch bezeugen können, dass das so ist. Viele Christen, ich auch eingeschlossen, wenn sie berichten, wie sie zum Glauben gekommen sind und wie der Glauben gewachsen ist, können berichten, dass sie gesucht haben und dass dann der Glaube gewachsen ist und sie Gott gefunden haben. Im Neuen Testament an vielen Stellen sieht man Gott in der gleichen Weise dem Menschen gegenüber auftreten. Matthäus 7 heißt es, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt und wer da sucht, der findet, wer da anklopft, dem wird aufgetan. Auch in der Offenbarung und an vielen Stellen findet man Gott so beschrieben. Und das ist ein wichtiger Teil der christlichen Art und Weise, wie die Beziehung zu Gott vermittelt wird und eine wichtige Charaktereigenschaft Gottes. Und dieses Suchen ist eben etwas anderes, als wenn eine Religion dogmatisch auftritt oder nur mystisch auftritt. Sondern das Christentum sagt, da gibt es diese Lehre, es gibt diese Erlösung und der Einzelnen steht dann vor der Frage, ist das wahr oder nicht? Und da ist es ihm dann klar, das muss ich jetzt herausfinden. Und die Bibel präsentiert Gott so, als ob er genau will, dass der Mensch sich auf den Weg macht. Also, das heißt, Gott zwingt sich nicht auf, aber dem Suchenden zeigt er sich. Und der christliche Glaube will eben Wahrheit. Es ist auch eine Lehre, die verständlich ist. Also es ist ein Schöpfergott da. Das kann man erstmal recht klar verstehen. Also den Gottesbegriff kann man gut verstehen, weil gesagt wird, da ist jemand, der hat das gemacht. Schau die Blumen an und schau das Universum an und deinen Körper und deine Seele an. Da gibt es die Naturgesetze und die physikalische Kausalität. Aber so glauben wir, da gibt es noch eine weitere Ursache und das ist eine Person, jemand, der das erschaffen hat. Das ist eine sehr klare philosophische Theorie, kann man sagen, über die letzte Ursache. Nicht irgendwie ein unverständliches Etwas, von dem man nichts sagen kann und nichts wissen kann. Und es ist auch nicht so wie im Pantheismus, wo man sagt, Gott ist in allem, aber ist doch irgendwie was anderes. Also es gibt so viele Geschreibsel, so viel so religiöses Schrifttum und mystisches und also eine Art von Philosophie, wo das dunkel wird. Und im Christentum ist nichts dunkel. Also es gibt schon schwere Fragen, aber im Großen und Ganzen, wenn Sie das so vergleichen mit anderen religiösen Schriften, ist das Christentum sehr klar. Also gerade angefangen und dann ist Gott, hat er seinen Sohn gesandt, der für unsere Sünde gestorben ist und Daraus ergibt sich dann die Erlösung und der Weg des Glaubens, wo wir dann suchen, Gottes Willen zu leben und nach seinem Willen zu leben und uns auf das Gute ausrichten. Und das Gute ist Gottes Wille, weil es ein guter Gott ist. Also das Christentum ist relativ klar. Die Unklarheit kam dann tatsächlich eher oft dann in der Kirchengeschichte rein, als man dann Theorien geschmiedet hat. Beispielsweise eine Transsubstantiationstheorie, wo dann gesagt wird, ja, die Hostie, also die sieht zwar aus wie Brot, schmeckt wie Brot, ist aber kein Brot, sondern in Wirklichkeit Leib Christi. Das ist schon, sagen wir mal, viel dubioser als alles, was Sie in der Bibel finden. Und selbst Trinitätslehren wurden manchmal so formuliert, dass sie wirklich viel paradoxer sind und widersprüchlicher sind als alles, was in der Bibel über Gott ausgesagt ist. Also die biblische Lehre ist wirklich nicht an Mystik interessiert. Die Bibel erzeugt nie irgendwie so ein Geschreibsel, was einen hineinzieht. Es liest sich nie wie Kabbalah oder solche Dinge. Wenn Sie mal Kabbalah oder andere esoterische Schriften, wenn Sie mal sowas lesen, dann merken Sie nach zwei Seiten, da sind lauter Begriffe da, die können Sie nicht verstehen und dann wird das dunkel. Also das Christentum ist da ganz anderes als andere Lehren und das hat damit zu tun, dass das Christentum die Wahrheit liebt, dass das Christentum, also dass jemand nur zum Glauben kann, wenn er die Wahrheit sucht, und beides führt dazu, dass Christen zur Philosophie neigen, dass die Philosophie gut ist für Christen und im Christentum gedeiht. Und das Christentum ist auch nicht auf Autorität ausgerichtet. Also es gibt Stellen, wo Autorität seinen Platz hat, aber es ist nicht so, dass gesagt wird, du musst das einfach glauben und dann ist das so, sondern wie schon Jesus dem Apostel Thomas erlaubt hat, lege deine Finger, also du Zweifler, hat zwar da eine gewisse Schelte für Thomas gehabt, aber sehr moderat, und dann Thomas die Möglichkeit gegeben, also zumindest gesagt, lege deine Finger in meine Wunden, also hat einen Beweis ermöglicht. Und auch, dass Gott Christus auferweckt vom Tod, ist ja ein Beweis. Also das heißt ja, dass Gott wollte, dass die Jünger und wir durch einen Beweis erkennen, dass der Jesus wirklich der Christus war. Er hätte ja auch einfach eine Vision geben können allen Menschen und dann das so weitergeben können. Nein, Gott wollte, dass es einen handfesten Beweis dafür gab, dass dieser Jesus von Nazareth wirklich der gesandte Erlöser ist. Und deswegen hat er ihn vom Tode auferstehen lassen. Etwas, was in ein handfestes Erlebnis, durch das jeder wissen kann, Gott hat wirklich die Lehre dieses Jesus von Nazareth unterschrieben. Und wir wissen jetzt, dass er es wirklich ist. Und das heißt auf der einen Seite, dass man, dass Christen die Philosophie pflegen, und auf der anderen Seite heißt es aber auch, dass es Philosophien geben kann, also Dinge, die sich Philosophie nennen, die dem christlichen Glauben abträglich sind. Und das sind eben solche Philosophien, die nicht zur Wahrheitssuche führen. Und darüber möchte ich jetzt sprechen heute Abend. Ich möchte nicht über einzelne Lehren sprechen, entweder die Lehre, dass der Mensch keine Seele hat oder dass es kein Gut und Böse gibt oder so etwas. Die sind auch alle gegen das Christentum gerichtet, aber das ist nicht mein Thema. Mein Thema ist heute, was für Arten von Philosophie gibt es und was für eine Philosophie ist für Christen gut und ist überhaupt gut. Also ich werde tatsächlich meinen, dass die Philosophie, die für Christen gut ist, auch die ist, die überhaupt insgesamt gut ist, die wissenschaftliche Philosophie ist. Und ich bleibe jetzt mal hier. Ich ziehe jetzt vor meine Ausführung darüber, was ich meine, wie Philosophie sein sollte. Was für eine Philosophie, also bevor ich Ihnen jetzt erkläre, was ich meine, was es für schlechte Arten von Philosophie gibt, möchte ich an ein paar Sätzen einige Grundeigenschaften guter Philosophie skizzieren, die auch für den christlichen Glauben dadurch zuträglich sind. Nicht deshalb, weil sie die christliche Lehre vertreten, sondern weil sie die Wahrheitssuche fördern. Also Philosophie, die die Wahrheitssuche fördert, ist eine, die für den christlichen Glauben gut ist und die sich für Christen eignet. Das ist deshalb keine, diese Philosophie werden deshalb auch nicht Christen gut finden können oder sollen oder wie auch immer. Also Was für eine Philosophie ist also eine, die zum christlichen Glauben passt, so wie ich es geschildert habe? Das ist eine Philosophie, die Wahrheit sucht, das heißt, die wahren Antworten auf die philosophischen Fragen sucht. Das ist jetzt sehr einfach und ich finde auch, dass es offensichtlich ist, aber wenn Sie dann sehen, was Philosophie sonst sein kann, dann wird das brisanter, was ich jetzt sage. Also Philosophie soll die wahren Antworten auf philosophische Fragen suchen. Philosophische Fragen stellen sich. Die stellen sich, wenn man nachdenkt. Die stellen sich auch, wenn das Evangelium verkündigt wird. Da stellt sich erstmal die Frage, ob es einen Gott gibt. Und es gibt ganz viele philosophische Fragen, die sich stellen. Gibt es Gut und Böse? Hat der Mensch eine Seele? Was ist Kausalität? Und also viele Dinge sind so, dass wir sie nicht mit den Händen so untersuchen können. Da können wir die Wahrheit nicht durch Hinschauen, mit den Augen sehen oder durch Untersuchen, sondern sie lassen sich nur gedanklich weiter untersuchen. Vielleicht nicht nur gedanklich, aber doch wesentlich gedanklich. Und das sind philosophische Fragen, die sich nur einer solchen oder die dieses Nachdenken benötigen. Und die richtige, gute Philosophie und die wissenschaftliche Philosophie ist diejenige, die wahre Antworten auf philosophische Fragen sucht. Und da sieht man schon mal einen Unterschied zu dem, was an Universitäten zumindest bis vor ein paar Jahren in Deutschland meistens unter dem Namen Philosophie betrieben wurde, außer den Dingen, die ich aufführen werde. Da hat man meistens nur alte Texte gelesen und nicht selber sich die Fragen gestellt. Da hat man nicht selber nach den richtigen Antworten gesucht an den deutschen Universitäten, an den philosophischen Fakultäten, sondern hat nur gesagt, ja, was hat Kant gesagt und was hat Hegel gesagt und was haben die alle gesagt? Und wenn dann einer gefragt hat, ja, stimmt das, hat der Professor gesagt, ja, das kann man nicht sagen. Das weiß man nicht. Also, da ist Schluss. Und das ist eine ganz breite, eine große Tradition, vor allem in der deutschen Nachkriegszeit, ungefähr von 1960 bis 2000. In 2000, so ungefähr um die Jahrtausendwende, hat das ein bisschen abgenommen durch den Einfluss der angelsächsischen Philosophie. Aber hier, wichtig, in der deutschen Tradition, deutschen Nachkriegstradition, ist ein Historismus ganz stark, wo man selber gar nicht mehr die Wahrheit, die wahren Antworten sucht, sondern nur noch das liest, was andere dazu geschrieben haben. Ich werde darauf zurückkommen, wenn ich gleich was über den Hegelianismus sage. Aber noch mehr dazu, was ist gute Philosophie? Und ich führe jetzt auch das Wort ein, wissenschaftliche Philosophie. Also gute und wissenschaftliche Philosophie ist für mich das Gleiche. Und das ist auch die Philosophie, die für den Glauben zuträglich ist. Und Wissenschaft, das Prädikat erlaube ich mir, meiner Art von Philosophie beizustellen, weil der Begriff der Wissenschaft eben auch auf Wahrheitssuche, auf Wissenserlangung ausgerichtet ist. Gute Philosophie ist eine, die die Wahrheiten, die Antworten sucht, und zwar durch Nachdenken und dann durch Argumentation. Also es ist etwas, was man auch mit anderen zusammen macht, also in sich selber. Im Nachdenkprozess wägt man schon die verschiedenen Argumente ab und dann auch in der Diskussion mit anderen tauscht man diese Argumente aus. Und zur guten Philosophie gehört eben, dass sie Argumente sucht. Ein Argument verweist auf etwas, was beide Gesprächspartner anerkennen und sagen, du meinst doch auch das, sprich doch dafür, dass es einen Gott gibt. Schau doch mal die Lebewesen an. Und dann noch ein paar Schritte dazu, das zeigt doch oder das spricht doch dafür, dass dieses Ding oder diese Dinge von Gott erschaffen sind. Und so funktioniert ein Argument, versucht den anderen also auf eine rationale Weise dazu zu gewinnen, die eigene These zu teilen, das heißt darauf hinzuweisen, auf Dinge, die Indizien sind oder Beweise sind in diesem alten, im Sinne von Indizien. Und da sind wir gleich beim Praktischen. Die Philosophie argumentiert also, pflegt Argumentation. Dazu gehört auch, dass man Präzision, Genauigkeit, also in der Ausdrucksweise und Klarheit einübt und dass man das argumentierende Reden und Schreiben übt. Und Philosophiestudenten, wenn sie diese wissenschaftliche Philosophie lernen, lernen vor allem dies, die lernen eine philosophische Frage zu beantworten und die Antwort philosophisch, also argumentativ zu begründen. Das ist das, was Philosophiestudenten lernen. Das ist die grundlegende Fertigkeit der verbalen Intelligenz. Das ist eigentlich neben dem Mathematischen das Wichtigste, was wir so intellektuell von den Hauptbereichen in uns entwickeln können. Und das gehört zu dieser Philosophie dazu. Je professioneller man diese Fertigkeit des Schreibens, des argumentativen Schreibens weiterentwickelt und dann lernt, das kann man lernen, das muss man lernen, das kann keiner von Haus aus, das ist etwas, da braucht man so eine Art Skill, das muss einer dem anderen weitergeben, das ist die Kernfertigkeit der philosophischen Wahrheitssuche. Ja, also ich kann nachher noch mehr dazu sagen. Ich will noch eins sagen, und zwar gute Philosophie ist eklektisch. Der Begriff der Eklektik, der wird heute anders verwendet. Der kam aber auf, als die ersten Philosophen oder eine Gruppe von Philosophen um 1700 sich sagte, ich will eigentlich nicht mehr immer dem Aristoteles anhängen und immer meine Theorien gegen Aristoteles verteidigen oder meine Ansicht nur aus Aristoteles rauslesen müssen, ich will einfach die Wahrheit suchen. Diese Philosophen nannten sich Eklektiker und das sind die, die begonnen haben, dann Philosophie in Deutschland dann auf Deutsch zu schreiben. Vorher wurde die Philosophie auf Lateinisch geschrieben. War sicher auch Wahrheitssuche dabei, aber es war eine starke Ausrichtung auf Aristoteles dabei. Und die nannte man Eklektiker, das waren alles protestantische deutsche Philosophen wie Johann Georg Walch und dann Christian August Crusius, der auf den Weg gebracht hat, das vielleicht Christian Thomasius. Kennen Sie alle nicht, es hat andere Gründe, das habe ich schon an anderer Stelle erklärt, warum Sie die nicht kennen. Das sind eben die besten Philosophen, sind eben nicht bekannt. Eine gute Philosophie hängt sich nicht an eine Schule dran, nicht an einen Autor, nicht an eine Schule, weil bei der Wahrheitssuche, da hemmt das. Wenn man immer an Thomas von Aquin hängt, Thomas von Aquin kann ja gut gewesen sein, ich bin ein bisschen skeptisch, aber wenn man so immer dann meint, der muss doch Recht gehabt haben, hindert das die Wahrheitssuche. Also alte Autoren lesen ist sehr gut und wichtig, aber nicht an einen ganz eng dran hängen. Damit ich genug Zeit habe, ich belasse es jetzt mal bei dieser Charakterisierung als der wissenschaftlichen Philosophie. Sie sucht also die Wahrheit, auch die wahren Antworten auf philosophische Fragen und verteidigt diese mit Argumenten gründlich, klar und genau. Und jetzt möchte ich, und wer solche Philosophie betreibt, also ich würde immer jemanden, also fast immer, dazu ermutigen, so eine Philosophie zu betreiben, aus christlicher Sicht, das ist so gut wie nie schädlich. Also es kann auch mal sozusagen, wenn es nur Materialisten sind, und dann, das kann schon auch so sein, aber grundsätzlich, wenn einer sich auf so eine Wahrheitssuche einlässt, und denn zu dieser Wahrheitssuche gehört immer auch, dass man auch die Gegenpositionen behandelt. Also wir bringen unseren Studenten bei, wenn du eine These vertrittst, kannst vertreten die These, die du willst, aber du musst die Gegenthesen behandeln. Können Sie gleich auch in die aktuellen Debatten so gehen. Also zur guten Wissenschaft, zur richtigen Wissenschaft gehört immer dazu, dass man die Gegenthesen auch ernst nimmt. Das kann man nicht sagen, das sind Schwurbler und sonst was, sondern die muss man immer argumentieren. Das gibt es nicht. Einfach zu sagen, nö, die Wissenschaft hat festgestellt, wir haben recht, die anderen haben dann hört es auf, Wissenschaft zu sein und dann hat man schlechte Chancen, Wahrheit zu haben. Wissenschaftliche Argumentation setzt sich immer mit den Gegenpositionen auseinander. Deswegen ist die Grundform in der europäischen Wissenschaft und der europäischen Universität, der mündlich wie schriftlich, ist die Disputation. In der Disputation, also einer vertritt eine These, dann sagt der Professor, so diese These, die musst du jetzt gegen anders verteidigen, du vertrittst jetzt mal die Gegenthese und du verteidigst sie. Und daher kommt die Disputatio, also sie hat sich aus früheren Formen entwickelt, aber so funktioniert europäische Wissenschaft und richtige Wissenschaft. Dagegen die heutige Vorstellung, die manchmal da ist, ja, die Wissenschaft hat festgestellt und die anderen sind jetzt Schwurbler und die gehören zu den 95% der Wissenschaftler, sind sich einig, dass so und so und die anderen 5, die schließen wir aus, dann hört das auf, Wissenschaft zu sein. Wissenschaft muss sich immer, das bringen wir in der Philosophie den Studenten bei, du musst immer die Gegenpositionen behandeln. Und so eine Philosophie ist für den Glauben praktisch immer nützlich, weil es immer Wahrheitssuche ist. Aber es gibt viele Arten von Philosophie, die vom Glauben abhalten und die in diesem Sinne nicht nützlich sind. Und ich führe jetzt einige Schulen auf. Und natürlich wird das jetzt sehr schnell und kurz und knapp. Und natürlich kann dann immer, also deutsche Kollegen würden dann immer kommen, ja, ist ein Missverständnis von Kant, das muss man anders verstehen. Gibt natürlich tausend Dinge, ich mache hier Kurzcharakterisierungen und zeige, wie solche Gedankengänge dann eben von der Wahrheitssuche wegführen und warum ich dann meine, dass solche Schulen keine gute Philosophie und schädlich sind. Kantianismus, Immanuel Kant, sehr gepriesen, also ein unglaublicher Kult um Kant, der größte deutsche Philosoph und Vernunft und also eine große Anbetung, wo man allein schon ein bisschen skeptisch sein muss. Wenn ein menschlicher Philosoph so eine Verehrung bekommt, dann ist das, geht es nicht ganz mit rechten Dingen zu. Man sollte die Freiheit haben, jedem auch noch so großen Meister zu widersprechen und das ist ungesund. Also, aber schauen wir mal an, was da beim Kantianismus vielleicht der Kern ist. Ich habe da eine Analyse, nach der ist eigentlich der Grundstein des Kantianismus eine starke Gewissheitsforderung. Da gibt es in der Schrift Prolegomena zu einer jeden zukünftigen Metaphysik ein Zitat, da sagt Kant, nur zwei Dinge muss ich im Fall, dass die Herausforderung angenommen wird, mir verbitten. Erstlich das Spielwerk von Wahrscheinlichkeit und Mutmaßung, welches der Metaphysik ebenso ansteht als der Geometrie. Das Zitat geht dann weiter, dass in der Geometrie und in der Metaphysik apodiktische Gewissheit notwendig sind. Also, sehr starke Gewissheitsforderung, Wahrscheinlichkeit und Mutmaßung, also der ein paar Jahrzehnte früher gab es in der deutschen Philosophie von einem christlichen Philosophen, meinem Lieblingsphilosophen Christian August Krusus, eine gründliche Ausarbeitung der Wahrscheinlichkeit in der Erkenntnis. Das heißt, im Großen und Ganzen hatten Philosophen nicht so eine Ausrichtung auf Gewissheit. Christian Wolff schon, jedenfalls Kant hatte das in einer Weise, die man vielleicht auch als neurotisch bezeichnen kann. Philosophisch hat das die folgende Folge, wenn man so eine hohe Gewissheitsforderung hat. Wenn man dann zum Beispiel fragt, ja, wie ist denn das, also er bezieht das hier auf die Metaphysik, ich mache jetzt ein bisschen Sprung in andere Erkenntnisbereiche, es passt ungefähr, ich müsste es nachweisen. Ich glaube, man sieht diese Gewissheitsforderung bei Kant auch in anderen Erkenntnisbereichen am Werke. Das geht dann so, dann sagt einer, also ich sehe doch eine Flasche dort und ich glaube, dort steht eine Flasche. Und was sagt der Kantianer mit seiner Gewissheitsbehauptung? Also weißt du das denn wirklich? Also Kantianismus fördert sehr eine kritische Einstellung und Kritik heißt immer sozusagen dagegen sein. Kritik heißt immer weniger glauben, ist immer skeptisch, weniger glauben. Und da sagt er, ja, weißt du wirklich, dass da eine Flasche steht? Ja, und dann geht es weiter, kommt ein nächster Kernbegriff im Kantianismus, dann sagt er, ja, was ist dir wirklich gegeben? Ist dir die Flasche gegeben? Und dann ist die Antwort, nein, die Flasche ist mir nicht gegeben. Ich weiß eigentlich nichts von einem Ding an sich. Gegeben ist mir nur die Erscheinung. Der Sinneseindruck ist mir gegeben. In einer späteren Ausprägung des Kantianismus, im logischen Positivismus, dann war das genau ein wichtiges Bild. Da haben sie, die Phänomenalisten haben gesagt, wir wissen nichts von den Dingen draußen, wir wissen nur die Erscheinungen. Da ist so ein so und so gearteter Fleck in meinem Gesichtsfeld. Alles war nur im Bewusstsein drin, weil sie so Gewissheitsforderungen hatten. Weil natürlich bezüglich der Flasche da draußen, da kann ich mich natürlich täuschen. Ein böser Dämon oder sonst wer könnte mir das einflößen. Oder wenn die Dinge unabhängig von mir sind, dann bin ich natürlich fehlbar. Und wenn ich die Fehlbarkeit ausschließen will, was mache ich dann? Ja, dann leugne ich die Unabhängigkeit der Dinge von mir und sage und beschränke die Erkenntnis auf irgendein etwas, was so im Kopf drin ist. Wo man eben, wo es irgendwie plausibler erscheint, dass Gewissheit da ist. Also, der Kantianismus sagt, von dem Ding draußen weiß ich gar nichts, weil das ist mir nicht gegeben. Und dann sagt er, ja, das führt dann zur kantianischen Grundhaltung, dass die Dinge an sich transzendent sind, über die wissen wir nichts und insbesondere wissen wir nichts über Gott und Moral und Seele und so. Darüber weiß man nichts und dann fangen Kantianer an zu untersuchen sozusagen das eigene Denkgebäude. Sie sagen, wir können nur untersuchen die Voraussetzungen unseres Denkens und die Voraussetzungen unseres Untersuchens und so. Da wird es dann kompliziert. Ich will nur diesen Grundzug hier zeigen, starke Gewissheitsforderung, die Frage, was ist gegeben und die Antwort, vom Ding an sich weiß ich nichts, weil das ist mir nicht gegeben. Kurze Skizze, was ist daran falsch, meine ich? dieser Begriff des Gegebenseins. Also erstmal die Forderung von apodiktischer Gewissheit ist nicht rational und die ist, also absolute Gewissheit gibt es halt natürlich nicht bezüglich der Dinge, die von uns unabhängig sind. Weil wenn sie von uns unabhängig sind, dann ist es natürlich möglich, dass ich eine Überzeugung von Ihnen habe, die nicht stimmt. Aber der Fehler ist eben in der Forderung absoluter Gewissheit. Das hat vielleicht Gott oder so, aber Menschen haben das nicht. Und das ist auch nicht ein Teil des Wissenschaftsbegriffs. Also das ist eine falsche Forderung, Gewissheit zu fordern. Gewissheit anzustreben, so viel wie eben geht, ist gut. Aber das zu fordern und dann zu sagen, wenn wir es nicht haben, dann sage ich, dann weiß ich davon nichts, dann untersuche ich das nicht. Das führt dann schon dazu, dass man eben nicht mehr untersucht, was da ist. Und da kommen wir zu meiner These, Kantianismus hält die Menschen von der Wahrheitssuche ab. Weil der Kantianismus sagt, von den Dingen an sich wissen wir nichts. Von Gott wissen wir nichts, können wir nichts wissen. Also von Gott, bei Gott betont Kant das besonders, dass wir nichts von ihm wissen können. Bei den physischen Dingen auch. Bei Gott fällt das auf, das ist ihm besonders wichtig. Und das ist auch sehr wirkmächtig geworden in der Tradition. Das finden Sie heute noch. Ich finde das also bei Studenten auch immer und bei Laien. Wenn Gottesbeweise, braucht nur der Begriff fallen, Gottesbeweise, und in der Hälfte des Publikums kommt der Gedanke, aber die Existenz Gottes kann man nicht beweisen. Beweisen kann man die Existenz Gottes nicht. Haben ganz viele Deutsche im Kopf. Unglaublich, wie stark das verbreitet ist. Das macht man ja bei anderen Themen dann auch nicht. Also wenn man sagt, beinahe hätte ich wieder irgendwas mit Corona genommen, aber nein, nehmen Sie irgendeine These, da sagt man doch nicht, aber beweisen kann man das nicht. Das ist normalerweise nicht die Frage. Wenn Sie sagen, man hat eine neue Tierart gefunden, die eine bestimmte Fähigkeit hat, dann sagt man, ja, aber beweisen. Die Frage ist, gibt es das oder gibt es das nicht? Nicht, ob man das beweisen kann. Und man sieht es hier sehr gut, dieses Diktum, die Existenz Gottes kann man nicht beweisen, hält die Leute tatsächlich davon ab, zu fragen, zu untersuchen, ob es einen Gott gibt. Weil mit diesem Schema im Kopf, weil ihnen in der Schule beigebracht wurde, Immanuel Kant hat gezeigt, dass es keine Gottesbeweise geben kann. Und dann lernen die Schüler das brav und dann sagen sie, ja, Gottesbeweise gibt es nicht. Anstatt, dass sie halt die Augen aufmachen und untersuchen, ob es einen Gott gibt und schauen, ob die Welt so aussieht, als ob es Gott geschaffen hätte. Indizien musst du suchen. Halt anfangen, wie stark die Beweise sind, kann man nicht wissen. Suchen, ob etwas wahr ist. Heißt nicht fragen, ob es einen Beweis dafür gibt, also ob es apodiktische Gewissheit gibt. Das ist eine Frage, die der rationale Mensch sich nicht stellt, sondern der rationale Mensch sucht die wahre Antwort auf eine Frage und untersucht etwas und justiert dann die Stärke seiner Überzeugung so, dass sie der Stärke der Indizien entspricht. Wenn die Indizien stark sind, hat er eine starke Überzeugung. Wenn sie schwächer sind, sagt er, ja, es gibt einige Indizien, aber ich sollte weiter die Augen aufmachen. Also diese kantianische Haltung, vom Ding an sich wissen wir nichts und wenn es nicht bewiesen werden kann, dann weiß ich nichts, brauche ich nichts machen, kann ich nichts machen, das hält von der Wahrheitssuche ab. Und das, meine ich, sieht man auch sehr deutlich. Die Menschen untersuchen dann sie untersuchen dann nicht, ob es einen Gott gibt. Sie befassen sich nicht mit Gottesbeweisen. Also wenn Sie es mal ausprobieren, gerade beim Fall Gottesbeweise, ist wirklich eine starke Tradition dagegen. Also es ist üblich, da die Nase zu rümpfen, auch unter Theologen oder gerade unter Theologen. Aber es geht mit einer gesunden Haltung, nicht im Kantianismus, geht es einfach darum zu schauen, was spricht für die Existenz Gottes. Können wir da was sehen? Schaut denn diese Erde so aus, als ob sie von Gott gemacht ist oder nicht? Und dieses Denken wird blockiert, also wird verhindert durch den Kantianismus. Und das ist jetzt nicht nur, dass ich das Theoretische ableite, das kann man auch sehen, da wo der Kantianismus in einem Menschen oder in einer Gruppe stark ist, da wird die Wahrheit auch nicht gesucht, über das Christentum insbesondere. Und auch bei den anderen philosophischen Fragen, da wird dann vielleicht eine Antwort irgendwie so vorausgesetzt, aber die philosophische Wahrheitssuche die hört auf, da wo dieser Kantianismus regiert. In der Praxis ist es dann unter Fachphilosophen so, die lesen dann Kant und interpretieren das rauf und runter und streiten sich darüber, welche Interpretation jetzt richtiger ist. Aber die Suche danach, ob der Mensch eine Seele hat und so etwas, das findet nicht mehr statt unter dem Kantianismus. Und der Kantianismus war natürlich unglaublich einflussreich in der deutschen Geistesgeschichte, hat zuerst die liberale Theologie hervorgebracht und auch insgesamt die Haltung zum Christentum und zu Gott dann so geprägt. Also diese Haltung, dass wir nichts wissen können und dass es keine Offenbarung gibt, das kommt dann so da hinein, wird daran angeknüpft. Das hat sich durch den Kantianismus sehr stark verbreitet und dadurch ist sicher das Christentum in Deutschland so stark geschwächt worden wie durch nichts zuvor und durch nichts seitdem. Kleinigkeit, noch etwas kommt hinzu, und zwar der Determinismus. Kant hat dann, er hat zwar gesagt, von den Dingen an sich können wir nichts wissen, aber wir können den Denkapparat untersuchen, wir können die Regeln untersuchen, nach denen wir denken oder denken müssen, sozusagen Regeln, die wir gar nicht vermeiden können im Denken. Und da hat er ein Prinzip aufgestellt, das nannte er Kausalprinzip. Und Kausalprinzip ist der Determinismus. Das ist die Lehre, dass jedes Ereignis durch Notwendigkeit verursacht wurde, durch vorangegangene Ereignisse unter den Naturgesetzen. Jedes Ereignis ist erzwungen durch vorangegangene Ereignisse unter den Naturgesetzen. Damit ist das Christentum vom Tisch, weil es dann keine Wunder gibt und keine Willensfreiheit gibt. Hat sich als sehr effiziente Waffe gegen das Christentum erwiesen. So, und Kant sagt, das ist ein Denkprinzip. Das hat ein anderer auch schon so gesagt, aber durch Kant ist das sehr in die deutschen Köpfe hineingekommen. Und interessant ist, dass dies aber völlig dogmatisch vertreten wird. Also da findet dann keine gesunde Auseinandersetzung statt. Professor Meixner hat das ja heute auch angesprochen, dass der Determinismus nicht wahr zu sein scheint. Also wir erleben uns als Handelnde in einer Weise, die den Determinismus ausschließt. Und in Diskussionen erlebe ich, dass manchmal meine Gegenüber dann sagen, ja, aber der Determinismus, der ist doch so offensichtlich. Und so sage ich, wieso ist denn der Determinismus offensichtlich? Schau doch mal aus dem Fenster, schau in dein eigenes Empfinden rein. Ist es denn so, dass der Spatz dort draußen determiniert aussieht? Sieht es denn so aus, als ob, dass er nun nach links seinen Kopf gedreht hat, statt ihn nach rechts zu drehen, dass das schon 5 Jahre vorher determiniert gewesen war oder auch nur 3 Sekunden vorher? Die Welt sieht überhaupt nicht deterministisch aus. Das heißt, es ist auch eine Lehre, die ganz den Eindrücken widerspricht und von uns ganz zu schweigen. Wir fühlen uns überhaupt nicht determiniert. Also wir fühlen uns, wir glauben, wir spüren Hunger und Druck und so etwas, aber wir spüren, manchmal sind wir auch ganz frei und selbst da, wo es Druck gibt, können wir uns auch noch dagegen entscheiden. Also deterministisch fühlt sich überhaupt nichts an in dieser Welt, aber der Kantianismus hat es geschafft, die Menschen dazu zu bringen, zu sagen, Determinismus ist das Offensichtlichste und das ist eine Voraussetzung des Denkens, wir können gar nicht anders denken. Der Theologe Bultmann sagte, wir können nicht an Wunder glauben heutzutage, weil wir können gar nicht anders denken, selbst wenn wir es wollten, als jedes Ereignis als vorangegangene zurückzuführen, aus denen es durch Notwendigkeit entstanden ist. Das hat man denen eingeredet und dann haben es die Menschen geglaubt. Also warum? Weil die Wahrheitssuche nicht mehr lebendig war, weil dieses Hinterfragen, dass man sagt, ja, jetzt mal Gegenposition anschauen, stimmt es wirklich? Stimmt das, dass der Determinismus sich aufdrängt? Diese Praxis war verschwunden und dann ist die Tür geöffnet für Lehren, die durch ständige Wiederholung verbreitet werden. Also die Leute glauben dann, wenn man denen immer oft genug sagt, alles ist determiniert, das ist offensichtlich, siehst du überall, ist wie Hypnose, und dann glauben die das. Obwohl, wenn man fragen würde, man sofort sehen würde, ist gar nicht begründet. Also das ist jetzt etwas Interessantes, dass im Kantianismus, obwohl er sagt, wir können gar nichts über die Dinge an sich wissen, kommt dann doch wieder so ein Dogma rein, was dann gerade nicht begründet ist und wo dann viel zu wenig Skepsis da ist. Es tritt auf als so eine kritische, also sehr skeptische Theorie und dann aber kommen dann doch wieder so Dogmen rein, die dann umso dogmatischer vermittelt werden. Das war Kantianismus. Also Kant ist klar, gell, da sind wir um 1800, ein großer Einschnitt in der Philosophie, danach war in gewisser Weise nichts mehr so, wie es vorher war, oder dann, dass die wissenschaftliche Philosophie in Deutschland war durch Kant nach meiner Einschätzung dann sehr stark eingeschränkt, danach wurde auch das Argumentieren nicht mehr so gut trainiert, vorher wurde die Disputation gepflegt an den Universitäten, halt unter dem Einfluss der christlichen Tradition. Und wir sind eben jetzt eigentlich auch noch in einer Tradition und Phase, wo das Argumentieren nicht recht trainiert wird. Auch in den deutschen Schulen würde ich sagen, das wird im Deutschunterricht nicht gelehrt. Wir merken es an den Studenten, die können nicht argumentieren, weil in den Schulen im Deutschunterricht eben, da werden Literaturanalysen geschrieben und dann werden, wenn Erörterungen geschrieben werden, entsprechen sie nicht wirklich der Form der Argumentation, sondern das ist dann so dieses, da ist die Seite und da ist die Seite und dann soll man irgendwie die Schlussfolgerung ziehen, da sagen wir an der Uni auch, so geht es nicht. Die haben nie, wenn die zu uns kommen, mit 20 haben die noch nie ein ordentliches Argument gesehen. Also Deutschland ist da, und zwar ungefähr seit Kant, ist die Kunst des Argumentierens dann zurückgegangen. Und in England ist das besser gewesen, weil in den alten Universitäten, also Oxford und Cambridge, die Kunst des Argumentierens, also dieser Disputation und des Essays weiter gepflegt wurde. Nimmt jetzt unter dem Einfluss der Wokeness auch ab, aber bis vor ein paar Jahren, also war das stark, während in Deutschland wirklich die Kunst des Argumentierens vergessen worden ist. Und das sage ich hier an der Stelle mit Kantianismus, weil der Einbruch kam ungefähr mit Kant. Weil bei Kant dann auch nicht mehr die Auseinandersetzung mit den anderen Positionen so eine Rolle spielt wie vorher, sondern dann auch, dass so ein großes Gebäude wird, wo man sich dann so ganz hinein begibt. Also dann entsteht das Phänomen des Kantianers. Der lebt in den Schriften des Immanuel Kant und hat da diese ganzen Kategorien und sonst was alle so in seinem Kopf und darin lebt er. Und das ist das Ende der Philosophie, die die Frage anschaut und die Antwort sucht und sich dann darüber streitet, welches die richtige ist. Gehen wir weiter. Also deshalb ist der hält der Kantianismus die Menschen davon ab, die wahren Antworten auf philosophische Fragen zu suchen. Hegelianismus, also gehört auch zum Bereich des deutschen Idealismus mit dazu, der mit Kant begonnen hat. Hegel ist noch ein ganzes Stück mysteriöser. Es gibt auch, es gibt eine Spekulation darüber, dass er Verbindungen zu esoterischen Kreisen hatte. Aber ich kann das historisch nicht nachweisen. Aber seine Schriften lesen sich sehr dunkel, sehr schwer verständliche Texte. Und was gibt es da für einen Grundgedanken? Hegel glaubt an den sogenannten Weltgeist. Und der Weltgeist ist etwas Geistiges, das sich in der Geschichte immer mehr verwirklicht. Es ist so eine Art Gottesersatz, also wird auch mit dem Gottesbegriff verknüpft. Und der Weltgeist wird immer wieder mal Wirklichkeit. Die Geschichte entwickelt sich weiter und manchmal wird dabei der Weltgeist verwirklicht. Der Weltgeist ist das, was die Geschichte vorantreibt, führt dann auch zum Fortschrittsgedanken. Also wo der Weltgeist verwirklicht wird, da geschieht etwas Besonderes. Das heißt, der Hegelianer stellt dann auch ein Urteil darüber auf, wo geschieht jetzt hier Verwirklichung des Weltgeistes oder nicht. Daher das berühmte Bonmot auf Napoleon bezogen, da kommt der Weltgeist zu Pferde. Weil er eben sagte, diese Revolution, da ist der Weltgeist vorangekommen. Das ist eine positive Bewertung. Also da ist so ein Bild von einem, da haben wir schon so einen Begriff, der ist so mystisch, ist eine Art Gottesersatz, konkurriert ein bisschen mit Gott, also er setzt das dann mit Gott gleich. Und dadurch hat er ein bestimmtes Bild von Geschichte. Das ist geprägt durch den Weltgeist und durch eine Notwendigkeit. Hier ein Zitat aus der Vorlesung zur Geschichte der Philosophie. Das Ganze der Geschichte der Philosophie, das sind wir jetzt hier eingeschränkt auf die Philosophie, ist ein in sich notwendiger, konsequenter Fortgang. Er ist in sich vernünftig, durch seine Idee bestimmt. Die Zufälligkeit muss man mit dem Eintritt in die Philosophie aufgeben. Erstmal die Notwendigkeit, das haben wir heute vielleicht schon mal kurz gehört. Im Marxismus findet sich dieses Bild der Notwendigkeit in der Entwicklung der Geschichte dann wieder. Der Marxismus ist da aus dem Hegelianismus entstanden. Und also keine Zufälligkeit. Das heißt nicht so, dass dann irgendwelche Philosophen so Ideen hatten oder was gesehen haben und das vertreten haben. Nein, Hegel glaubt an eine Notwendigkeit darin. Dass man an Notwendigkeit in der Welt und Geschichte glaubt, ist auch ein altes tja, religiöses, mystisches Motiv, das gibt es schon im Determinismus bei den Griechen, in der Stoa und im Neuplatonismus. Das sind auch deterministische Weltbilder, die haben dann über Augustinus und im Calvinismus auch ihren Weg ins Christentum gefunden. Jedenfalls Notwendigkeit hatte eine gewisse Anziehungskraft. So, und was macht Hegel jetzt? Hegel sagt, Geschichte der Philosophie. Was macht jetzt Geschichte der Philosophie? Und im folgenden Zitat sagt Hegel, dass wir in der Geschichte der Philosophie jetzt nicht einfach aufschreiben oder untersuchen, wer was gesagt hat. Ich lese es mal vor. Was könnte denn sonst gemeint? Was ist denn Philosophiegeschichte sonst, außer die Untersuchung dessen, was eben so gesagt wurde? Nun, ich lese ein bisschen schnell, aber ich fasse es nachher zusammen. Wir stoßen auf die gewöhnliche Ansicht von der Geschichte der Philosophie, dass sie nämlich den Vorrat von philosophischen Meinungen herzuzählen habe, wie sie sich in der Zeit ergeben und dargestellt haben. Sollte man ja glauben, dass die Philosophiegeschichte erzählt, welche Meinungen wann bestanden und sich wie entwickelt haben. Wenn die Geschichte der Philosophie nur eine Galerie von Meinungen, ob zwar über Gott, über das Wesen der natürlichen und geistigen Dinge, aufstellte, so würde sie eine sehr überflüssige und langweilige Wissenschaft sein. Die Philosophie ist objektive Wissenschaft der Wahrheit, Wissenschaft ihrer Notwendigkeit, begreifendes Erkennen, kein Meinen und kein Ausspinnen von Meinungen. Was soll sie also machen? Sie soll nicht schauen, was die Alten gesagt haben, sondern soll untersuchen, wie sich der Weltgeist entwickelt hat, wo der Weltgeist entlanggegangen ist und welche Philosophen wie den Weltgeist weiter vorangebracht haben. Und das ist dann auch die Erklärung dafür, warum die christlichen Philosophen dann nicht vorkommen in einer hegelianisch geprägten Philosophiegeschichte, denn die haben den Weltgeist nicht weitergebracht. Zitat: Es geht uns die Philosophie nichts an, die wir innerhalb einer Religion finden. Auch bei den Kirchenvätern und Scholastikern, nicht nur in den indischen Religionen, finden wir tiefe spekulative Gedanken über die Natur Gottes selbst. In der Geschichte der Dogmatik ist es von wesentlichem Interesse, solche Gedanken kennenzulernen, aber in die Geschichte der Philosophie gehören sie nicht. Das ist der Grund, warum die Autoren, die Philosophen, die ich Ihnen vorhin genannt habe, Christian August Grosius, Johann Georg Weiche und so, christliche, evangelische, pietistische Philosophen des 18. Jahrhunderts, warum die in der späteren Philosophie-Geschichtsschreibung keinen Platz haben, weil die sind in der Religion verhaftet, die leben zur falschen Zeit, da gab es schon keine Religion mehr, der Weltgeist war schon weiter. Und daher kommt der Kanon zustande, den Philosophiestudenten und in der Schule sowieso zu lehren bekommen, der beginnt eben mit Descartes und Hobbes und dann kommen noch Hume und Kant. Und dann kommen so Positivisten und so, also eine ganz schmale Linie, weil nur die haben den Weltgeist weitergebracht. Und die, die an Gott glauben, interessanterweise haben den Weltgeist nicht weitergebracht. Fragen Sie nicht, wie man dieses Urteil jetzt fällt, dass die einen den Weltgeist weitergebracht haben, die anderen nicht. Aber das ist die Strategie. Also ist ja klar, letztlich wird dadurch eine nicht-christliche Sicht gefördert. Die Christen, die fallen alle raus aus dem Gitter, aus dem Filter. So, und aber allein schon, wenn man diese hegelianische Grundauffassung von Philosophie, Geschichte, und das ist für Hegel eigentlich die Philosophie, hat, dass die Philosophie die Entwicklung des Weltgeistes zu untersuchen hat, wenn man dieses Projekt als Philosophie versteht, dann wird man auch abgehalten von der Suche nach den wahren Antworten auf die philosophischen Fragen. Da fragt man nicht, ob der Mensch eine Seele hat und ob es einen Gott gibt. Also das ist, abgesehen davon, dass die zwei Fragen sowieso passé sind, hat der Hegelianer, es steht gar nicht auf seiner Arbeitsliste, zu untersuchen, ob der Mensch eine Seele hat. Weil der untersucht ja die Entwicklung des Weltgeistes. Nur um zu zeigen jetzt, wie diese anfänglich, hoffentlich, unschuldig und selbstverständlich aussehende These, Philosophie ist die Suche nach den wahren Antworten auf die philosophischen Fragen, warum dann in der Praxis es ganz anders aussieht und warum Leute, die Philosophie studieren, dann manchmal was ganz anderes machen. Die untersuchen dann, in der Praxis läuft es natürlich darauf hinaus, die untersuchen dann nicht selbst die Entwicklung des Weltgeistes, sondern die lesen dann Hegel, die untersuchen dann Hegel. Da kommt man dann wieder in den deutschen Historismus zurück. Da sagt man dann, Philosophie handelt von Texten, die handelt dann nicht mehr von Gut und Böse und von Gott und Seele, sondern Philosophie handelt von Texten, dann lesen die Hegel. Und weil es so schwer zu verstehen ist und weil es so eine gewisse Faszination ausübt, so eine quasi religiöse, mystische Faszination, befassen sie sich mit diesen Thesen. Thesen kann man es gar nicht nennen, mit diesen Texten und brüten darüber. Und das ist auch eine Philosophie. Die ist für den christlichen Glauben natürlich nicht zuträglich. Also Philosophie ist für den christlichen Glauben zuträglich, aber nicht solche. Nicht Hegelianismus, nicht Kantianismus. Insgesamt sei hier noch angemerkt, dass überhaupt, wenn Texte, die als Philosophie gelten, unklar sind und dunkel oder kryptisch sind, dann sieht man daran schon, dass sie nicht das Projekt verfolgen, die wahren Antworten auf die philosophischen Fragen zu finden, sondern irgendwas anderes tun. Also wenn sie nur ungenau sind, dann könnte es noch sein, dass es einfach ein Mangel an Fertigkeit und Bemühen ist. Aber wenn sie so dunkel werden und Begriffe einführen und paradox klingen und also wenn sie mal einen Blick in irgendwelche Hegel oder auch manchmal Kant geworfen haben oder Heidegger, dann sehen sie, das sind dunkle Texte, die sind lange, nicht nur sind die Sätze lang, sondern da versteht man kein bisschen davon. Und das ist auch das etwas, was den Ruf der Philosophie beschädigt oder prägt in Deutschland, wenn Schüler dann erklärt bekommen, was Philosophie ist, dann kriegen die mal so ein Zitat von Hegel, also selbst von Kant, führt oft dazu, dass sie den Eindruck haben, lauter dunkle Texte. Anstatt, natürlich Philosophie für Schüler sollte sein, eine große Frage klar und einfach gestellt und dann klare Antworten gegeben und dann argumentieren anfangen. Philosophie wäre für Schüler so einigermaßen, also so langsam zugänglich. Aber sie kriegen diese dunklen Texte und kriegen dann den Eindruck, Philosophie ist, sich mit solchen Texten auseinanderzusetzen. So, und überhaupt, wenn jemand nicht klare Ausdrucksweise verfolgt, dunkel ist und unklar ist, man merkt, die sind auch bewusst schillernd, bewusst unklar, dann weiß man, die machen was anderes als Wahrheitssuche. Was sie dann tun, eventuell haben sie nur Freude an Mystik oder sie betreiben einen der anderen genannten Projekte. Aber ich selbst, also sozusagen als Profi, sag auch für mich, wenn ein Text dunkel ist, den lese ich in der Regel nicht. Also ich soll mal jemand anders was darüber sagen. Aber wenn einer einen Beitrag zur wissenschaftlichen, philosophischen Forschung leisten will, dann muss er sich halbwegs klar ausdrücken. Wenn er das nicht tut, dann verfolgt er irgendein anderes Projekt. Die Freiheit nehme ich mir sogar als Profi sozusagen und das empfehle ich auch. Weil wenn jemand unklar ist, dann ist es eben keine gute Philosophie, dann kann man auch nichts davon lernen. Ich gehe noch etwas weiter durch philosophische Bewegungen, die von der Wahrheitssuche abhalten. Positivismus ist eine große Bewegung gewesen im 19. Jahrhundert, teilweise auch mit politischem Einfluss. Und später ist daraus der logische Positivismus entstanden, den ich gleich behandeln werde. Also Positivismus ist eine Fortsetzung des Empirismus. Und Empirismus ist die Lehre, dass nur die körperlichen Sinne Erkenntnis liefern. Und der Positivismus lehrt eben, dass nur die Naturwissenschaften, die sogenannten empirischen Wissenschaften, dass nur die Erkenntnis liefern und die Philosophie gibt es nicht, also kann keinen Beitrag zur Erkenntnis liefern. Und das ist klar, wie beim Empirismus auch schon, wenn Sie so eine Prämisse setzen, in der Grundlegung Ihrer Philosophie, dann schließen Sie was aus, nämlich zufälligerweise solche Dinge wie Gott und moralische Wahrheiten, weil die kann man nicht mit den körperlichen Sinnen erkennen. Also wenn man von vornherein sagt, das Erkenntnis kommt nur durch die körperlichen Sinne, dann haben Sie das Thema Gott und Moral vom Tisch und zwar in der materialistischen Weise. Das ist auch so, wo eine Philosophie betrieben wird unter so einem starken Dogma, das also nicht erkenntnisoffen ist, das methodisch also die Möglichkeit der Erkenntnis ganzer Wirklichkeitsbereiche ausschließt, die ist eben so dogmatisch, dass sie auch nicht der Wahrheitsfindung dienen kann. Eine aus dem Positivismus und auch deshalb logischer Positivismus genannte große Bewegung ist der sogenannte Linguistic Turn, der dann auch unter dem Namen analytische Philosophie verbreitet wurde, wobei der Begriff analytische Philosophie dann teilweise andere Bedeutungen angenommen hat. Aber mir geht es jetzt darum, hinzuweisen auf diesen Ursprung, auf diese ursprüngliche analytische Philosophie, die geknüpft ist an die sprachphilosophische Wende, Linguistic Turn. Wir reden hier so um die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts, 1900 bis 1930. Was ist da passiert? Da hat man eine Strategie entwickelt oder eine Redeweise, eine Schule entwickelt, die alle philosophischen Fragen, die ja von Gott und Moral und Seele handeln, zu überführen oder zu ersetzen durch Fragen, die von Sprache handeln, die über Sprache sind. Und ich würde mich fast freuen, wenn Sie das jetzt nicht verstehen oder seltsam finden. Das ist auch seltsam. Aber es wurde trotzdem vertreten und es ist eine große Schule daraus entstanden. Also die These war, hat wieder auch was mit dem kantianischen Grundgedanken zu tun, mit den Dingen an sich, die können wir nicht erkennen und deshalb kann man nur Sprache untersuchen. Ein bisschen daher kommt das. Jedenfalls ist dann auf einmal, heißt es, Philosophie kann nur Fragen über die Sprache untersuchen. Und Fragen über Gott und Seele, da sehen Sie schon, wenn man in so einem Modell dann drin ist, dann untersucht man nicht mehr, ob es einen Gott gibt und untersucht man nicht mehr, ob der Mensch eine Seele hat. Also, was ist dann passiert? Klingt natürlich, das war ein bisschen schnell hier. Wieso meinen die das? Nun, in der Linguistik-Turn-Philosophie haben sich dann zwei Richtungen weiterentwickelt. Das eine ist die Ordinary Language Philosophy, das andere ist die Ideal Language Philosophy. Entschuldigung, habe ich gerade nicht auf den Folien. Ordinary Language Philosophy untersucht, wie die Menschen tatsächlich die Wörter gebrauchen. Das ist eine wichtige Tätigkeit, auch Philosophen tut es gut, wenn sie untersuchen, wie Wörter gebraucht werden, aber es ist natürlich nicht die ganze Tätigkeit des Philosophen und dadurch allein bekommt man keine Antworten auf philosophische Fragen, aber die Ordinary Language Philosophy hat sich darauf beschränkt. Die ist nicht mehr besonders lebendig, aber was es noch gibt, ist die andere Ausprägung der Linguistic Philosophy, der Linguistic Turn Philosophy, das ist die Ideal Language Philosophy. Die hat gesagt, wir konstruieren eine die ideale Sprache und die ideale Sprache, ja, Sie sagen dann nicht einmal, die gibt die Struktur der Wirklichkeit wieder, aber das ist irgendwie dann Ihr Projekt geworden. Ich wollte eigentlich Ihnen da noch, wo habe ich denn noch die, Entschuldigung, ich suche die Zitate dafür, die sind mir auf den Folien anscheinend jetzt entgangen. Es tut mir leid. Also ich wollte Ihnen den analytischen Philosophen Gustav Bergmann zitieren, der dann beschreibt, wie die Frage zum Beispiel, ob es Universalien gibt, also allgemeine Eigenschaften, zu der Frage wird, ob man in der Sprache alle Prädikate eliminieren kann. Also jedenfalls wird jede Frage, über jede philosophische Frage wird in eine sprachliche Frage umgewandelt. Also es ist direkt der Versuch oder das Projekt, die Menschen davon abzuhalten, die philosophischen Fragen zu untersuchen. Und in der heutigen analytischen Philosophie, also angelsächsischen Philosophie, lebt das auch ziemlich lebendig weiter für die Fachleute unter Ihnen. Zum Beispiel gibt es die Methode des Ontological Commitment. Da fragt man dann, gibt es ideale Gegenstände oder gibt es mögliche Welten? Und dann sagt man, ja, mögliche Welten gibt es, denn man quantifiziert über sie und das heißt letztlich nur, dass man so spricht. Also, dass man eben man sagt, es gibt eine Möglichkeit, das so und so, dann sagen sie, ja, es gibt Möglichkeiten, denn man spricht so. Also, das kann ich Ihnen jetzt kaum beschreiben. Ich habe selber als Student praktisch viele Jahre gebraucht, um wahrzunehmen, was da eigentlich vor sich geht, aber das ist tatsächlich so. Die Linguistic Turn Philosophy, die der Ursprung der analytischen Philosophie ist, die hat da eine Strategie entwickelt, wie man die philosophischen Fragen praktisch ausmerzt und heimlich, mehr oder weniger heimlich ersetzt. Die einen haben dann gesagt, die metaphysischen Fragen behandeln wir nicht mehr und die anderen haben gesagt, ja, wir machen Metaphysik, aber sie haben dann auch die metaphysischen Fragen über Gott und die Seele ersetzt durch sprachliche Fragen. Dann wird dann auch auf einmal die Frage, ob der Mensch eine Seele hat und ob die Bewusstseinserlebnisse, irgendwas über die Materie hinausgehen, das wird auf einmal zu der Frage, ob man Aussagen über Bewusstsein zurückführen kann auf Aussagen über Materielles. Das wird auf einmal gesagt, ja, wir müssen jetzt die Aussagen, die Sprache über das Bewusstsein, die müssen wir untersuchen, ob man die reduzieren kann. Und dann haben wir das Problem des Geistes gelöst. Also, und ich habe als Student das lange nicht verstanden und habe gesagt, was machen die eigentlich, wieso? Meinen die, dass da so eine Begriffsuntersuchung mir sagen soll, ob der Mensch eine Seele hat? Also ich war irgendwie von vornherein dagegen, Aber es ist immer noch das, was in der analytischen Philosophie hauptsächlich gelehrt wird. Und es vermischt sich manchmal, weil sie dann es verbinden mit echten Behauptungen über den Materialismus. Also sie behaupten dann wirklich, dass der Mensch keine Seele hat, aber die Begründung kommt nur aus der Sprache heraus. Gut, also über den Zustand der jetzigen Philosophie könnte ich Ihnen mehr sagen. Ich wollte nur sagen, wenn man auf so einer Schule ist, dann ist ebenfalls die Suche nach den Antworten auf die philosophischen Fragen, findet da nicht statt. Jetzt gebe ich Ihnen nur noch einen kurzen Hinweis auf eine weitere Schule, nämlich Postmodernismus, weil auch Theologen sich manchmal hinreißen lassen zu der Aussage, wir leben heute in der Postmoderne, weil sie das mal gehört haben. Das haben sie in ihrem Philosophiekurs, in dem Theologiestudium wahrscheinlich gehört. Also, und da sage ich immer, bitte nicht sagen, wir leben in der Postmoderne, sondern es gibt Menschen, es gibt Autoren, die sagen, wir leben in der Postmoderne. Wenn du das übernehmen willst, dann ist das was anderes. Aber es ist nicht so, dass die das gezeigt hätten oder so etwas, sondern Postmoderne, also es ist nicht so, dass wir jetzt untersuchen müssen, wie ist die Postmoderne. Wir leben jetzt, manche gehen das so ahnungslos an und sagen, wir leben jetzt in der Postmoderne, jetzt untersuchen wir mal die Postmoderne. Nein, hinterfragen, zuerst fragen, was ist, wo kommt denn dieser komische Begriff her? Und wo kommt er her? Von einer kleinen Gruppe von nichtchristlichen Philosophen, die den Leuten, die Wahrheit und Vernunft schlecht machen. Also die sagen, Wahrheit ist doch nur ein Herrschaftsinstrument. Oder Wahrheit kann man nicht erkennen. Bei Habermas klang es heute auch an. Also absolute Wahrheit darf man nicht behaupten und kann man nicht haben. Und Wahrheit ist ein Herrschaftsinstrument, Vernunft ist ein Herrschaftsinstrument. Also es wird auf die eine oder andere Weise wird den Menschen, also auf alle erdenkliche Weise wird den Menschen eingeredet, Vernunft und Wahrheit und so kann man nicht haben, soll man nicht haben, überall Widersprüche und Widersprüche schaden. Also es ist eine Strategie, um die Leute von der Vernunft, von dem Streben nach Vernunft und Wahrheit abzuhalten. Und es ist nicht so, dass wir in der Postmoderne leben, sondern es gibt Leute, die sagen, wir leben in der Postmoderne und es gibt Leute, die sagen, dass es keine Wahrheit gäbe und dass Wahrheit ein Herrschaftsinstrument ist. Und es gibt Leute, die sich davon anstecken lassen. Und das ist eben auch sehr direkt sichtbar eine Strategie, um Menschen von der Wahrheitssuche abzuhalten. Hier kann man auch so historisch klar den Ursprung dieser Lehren sehen. Die sind also im Marxismus verankert und gegen das Christentum ausgerichtet. Also das sieht man schon, das ist auch eine Strategie dahinter. Also sie sagen über die anderen praktisch, dass sie die Wahrheit als Herrschaftsinstrument verwenden, aber in Wirklichkeit ist gerade ihr Geschreibsel eine Strategie zur Weltveränderung, so ähnlich wie die kritische Theorie es ist. Und beide gehören eben auch in den Bereich des Marxismus. Damit habe ich Ihnen jetzt einige Beispiele gegeben von Tätigkeiten und Schriften, die Philosophie heißen, die aber etwas ganz anderes sind als wissenschaftliche Philosophie, als das Projekt verstanden, die wahren Antworten auf philosophische Fragen zu suchen. Und das letzte Projekt ist eines, was sowohl wissenschaftlich wertvoll ist und überhaupt wertvoll ist und auch für den christlichen Glauben zuträglich ist. Und die anderen Strategien halten eben von der Wahrheitssuche ab. Und damit wollte ich deutlich machen, dass die Wahrheitssuche wirklich etwas ist, was umstritten ist, also wo viele Kräfte daran arbeiten, die Menschen von der Wahrheitssuche abzuhalten. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus